Zukunftsorte Berlin. Der Podcast mit Madeleine Dietrich und Steffen Terberl. Hier lernt ihr die Menschen kennen, die an den Berliner Zukunftsorten die Zukunft von morgen schon heute machen.
Herzlich willkommen zu Zukunftsorte Berlin, der Podcast, in dem wir mit Menschen sprechen, die heute schon die Zukunft von morgen gestalten. Heute nehmen wir euch mit an den Zukunftsort Berlin Südwest, eine Region, in der Wissenschaft, Biotech, Medizin und Technologie seit über 100 Jahren zusammenkommen.
Ja, wir sprechen heute mit Dr. Svenja Herziger und mit Dr. Kai Licher. Ihr seid beide mit verschiedenen Hüten unterwegs, der ja nicht ganz so einfach vorzustellen. Ich will so viel vorwegnehmen. Svenja, du bist an der Freien Universität Berlin. Du hast auch sozusagen mit der Freien Universität Berlin zu tun. Kai, bist aber eher auf der Industrieseite und du, würde ich mal behaupten, bist eher so auf der Universitätsseite. Wir werden gleich erfahren, was ihr genau macht und was genau eure Hüte sind. Und erstmal willkommen, dass ihr da seid.
Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen.
Vielen Dank auch meiner Seite.
Ja, schön, dass ihr da seid. Steffen hat es gerade schon euch ein bisschen anmoderiert. Ihr habt viele Rollen und viele Themen, die ihr bearbeitet. Wollt ihr euch kurz ein bisschen vorstellen, ein bisschen genauer darauf eingehen, was ihr macht? Ich weiß nicht, Svenja, möchtest du anfangen?
Kann ich gern machen. Also ich komme von der Freien Universität Berlin. Ich bin Chemikerin von der Ausbildung her. Ich arbeite aber inzwischen nicht mehr in der aktiven Forschung, sondern im Wissenschaftsmanagement. Das heißt, ich arbeite dafür, sozusagen Wissenschaft zu ermöglichen und Wissenschaft zu unterstützen. Unter anderem in einem Graduiertenkolleg, aber auch in einem Verbundprojekt, wo es um grüne Chemie geht und den, sozusagen die Unterstützung von Ausgründungen im Bereich der grünen Chemie.
Aber du bist ja auch, also wissenschaftlich die eine Seite, du bist aber auch noch Netzwerkmanagerin, habe ich gelesen. Also du machst noch relativ viel kommunikative
Dinge. Genau, also ich bin bei GreenChem im Bereich des, wir nennen das Industry Pull. Das heißt, wenn es darum geht, Kontakte zur Industrie herzustellen, mit denen in Interaktion zu gehen, zu schauen, wie können wir auch Bedarfe und Challenges aus der chemischen Industrie sozusagen erfahren, um diese zu nutzen. Und ich bin bei GreenChem auch im Bereich Industry Pull unterwegs, so nennen wir das. Das heißt, ich knüpfe Kontakte mit der Industrie. Wir sind in Kontakt. Was sind die aktuellen Herausforderungen der chemischen Industrie, die dann vielleicht auch als Challenge an die Universität zu tragen, um sie dort zu entwickeln und vielleicht im Rahmen eines Transferprojektes eines Startups auszugründen? Genau.
Ja, spannend. Gehen wir bestimmt nachher gleich nochmal tiefer drauf ein. Aber Industrie ist, glaube ich, das Stichwort. Gute Überleitung zu dir, Kai.
Genau. Ich bin also in meiner, sagen wir mal, Hauptfunktion Forschungs- und Entwicklungsleiter in einem mittelständischen Betrieb in Sachsen-Anhalt, Bitterfeld-Wolfen. Die Firma nennt sich FEW Chemicals und ist eben genau für das Thema verantwortlich, das wir vielleicht auch im Kontext der Industrie, Universitätskollaboration besprechen werden. Scale-up von Chemie. Aber vielleicht mal noch davor. Ich habe an der TU Berlin studiert, bin also auch Chemiker und hatte verschiedene Positionen in Schering, bei Schering und dann Bayer und habe auch Start-up-Firmen begleitet und selbst gegründet und bin eben jetzt an der Freien Universität als Gastprofessor genau auch für diese Schnittstelle zuständig, die sich dann um diesen industriellen Aspekt kümmert, wenn also Start-up-Unternehmen dort diesen Weg gehen möchten und dann diese Kontakte benötigen und auch sozusagen Prozesse etablieren müssen, um ihre Erfindungen sozusagen in die Realität zu übersetzen.
Ja, spannend. Aber bevor wir, glaube ich, jetzt so ganz tief schon mal in diese Transferthemen einsteigen, mal vielleicht ein bisschen mehr noch die wissenschaftlichen Grundlagen beleuchten. Steffen?
Ja, genau. Wir sprechen heute über das Scale-Up Lab. Um zu verstehen, warum man ein Scale-Up benötigt, muss man erstmal verstehen, wie Forschung an der Universität funktioniert, bis wohin sozusagen Forschung auch geht innerhalb der Universität und was vielleicht nicht auch im Fokus ist der Universität. Kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie funktioniert das bei euch im Labor?
Gut, also so ein chemisches Labor an der Universität oder in der universitären Forschung ist natürlich das, was man jetzt vielleicht auch gemeinhin so im Kopf hat als chemische Forschung. Das heißt, es gibt einen Rundkolben, es gibt einen Erlenmeyer-Kolben, der Bunsenbrenner, den gibt's vielleicht jetzt nicht mehr so, aber das heißt, die sind so, sagen wir mal, vielleicht bis 1 Liter, 2 Liter groß. Häufig, wenn wir aber auch über sehr, weiß nicht, zum Beispiel biochemische Forschung sprechen, wo es um Peptidsynthese, Proteins, dann gehen wir ganz schnell irgendwie in den Milligramm-Bereich. Das heißt, es wird mit eigentlich in der universitären Forschung häufig mit sehr kleinen Mengen gearbeitet. Aber auch in der organischen Chemie kommt man mit den, in den Laboren und den ja, Apparaten und Instrumenten an seine Grenzen, wenn es darum geht, so in Richtung Kilomaßstab, Kilogrammmaßstab zu gehen. Und das heißt, in der universitären Forschung würde ich sagen, ist alles so abgedeckt bis zu einem Kilogramm. Ne? Ausnahmen bestehen immer die Regel, aber das ist so, kann man, glaube ich, allgemein sagen. Und das ist aber natürlich nicht genug, wenn ich jetzt sagen will, ich habe eine Ausgründungsidee, ich habe hier ein Produkt. Und ich brauche davon aber mal was, um das an einen Pilotkunden vielleicht zu geben. Und da kommt jetzt eben das Scale-Up Lab, was wir an der Universität aufbauen, dann ins Spiel.
Mhm. Und wenn ich mir so vorstelle, ich bin jetzt Chemiker, stehe im Labor, habe vielleicht gerade meine Promotion hinter mir, habe da mal Spannendes entdeckt oder erfunden auch. Und wie merke ich denn eigentlich, ob es Potenzial gibt, das Ganze in die Industrie auch zu transferieren?
Ja, im besten Fall merkt man das nicht erst, wenn man dann schon fertig ist, sondern im Verlauf der Promotion. Umso wichtiger ist es, ist dann die Arbeit, dass wir zunehmend dafür sensibilisieren, dass Forschungstransfer und Ausgründung eben auch ein Karriereweg sein kann und nicht nur die chemische Industrie. Das heißt, ich merke es im besten Falle einfach schon während der Promotion, bin dafür sensibilisiert. Vielleicht ist mein Doktorvater, meine Doktormutter dafür sensibilisiert. Nehme dann Kontakt auf zu den Gründungsberatungen der Universität, also an der Freien Universität so profund, aber inzwischen eben im Berliner Verbund dann zu Science und Startups. Mhm. Nehme mit den Gründungsberatern mal Kontakt auf, informiere mich darüber, was gibt es für Finanzierungsoptionen, sodass man dann rechtzeitig anfangen kann, das Projekt im Zweifel auch schon in die Richtung zu entwickeln. Und dann eben auch rechtzeitig Gründungsförderungen zu beantragen, ein Validierungsprojekt aufzusetzen und sich damit auseinanderzusetzen. Das ist das eine. Und dann aber auf einer anderen Seite mir auch zu überlegen, vielleicht glaube ich, das ist eine ganz tolle Anwendung. Aber ich muss ja auch rausfinden, gibt es dafür einen Markt? Das heißt, frühzeitig in Kontakt zu kommen mit der Industrie, mit potenziellen Kunden. Ist dafür überhaupt ein Markt da oder ist das, also natürlich muss ich von meiner Idee und von meinem Startup sozusagen als allererstes super überzeugt sein, aber auch rauszufinden und ganz schnell in die Validierung zu gehen und auch in die Testung mit möglichen Pilotkunden oder nennen wir es noch nicht Kunden, aber Kooperationspartnern vielleicht am Anfang, ob das überhaupt Potenzial hat. Und das ist was dann wichtig ist, schon während der Promotion im besten Falle oder auch einer Masterarbeit, kann ja auch sein, schon mal zu entwickeln und mitzudenken.
Hm. Und wie ist das bei euch? Also so ein Vorurteil ist ja auch, dass universitäre Grundlagenforschung oft im Elfenbeinturm erfolgt, ne? Also kommt dann der Kontakt zur Industrie erst dann später oder ist das häufig schon quasi an der Universität der Fall? Arbeitet ihr ja da auch anwendungsorientiert?
Also ich würde sagen, die Elfenbeinforschung gibt es natürlich immer noch und auch in allen Feldern, aber ich würde sagen, da hat sich auch viel gewandelt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass auch immer mehr Felder anwendungsorientiert forschen oder auch eben Kontakte haben außerhalb der Universität. Das wird auch zunehmend wichtiger, nicht nur für sich zu forschen, sondern eben auch sozusagen mit der Gesellschaft drumherum auch zu interagieren, damit das eben dann auch einen Mehrwert hat.
Du hast es total schon jetzt an mehreren Stellen schon erwähnt, wie wichtig halt diese Brücke zwischen akademischer Forschung und angewandter Produktentwicklung ist. Und Kai, das ist jetzt auch nochmal eine schöne Überleitung zu dir. Du bewegst dich ja genau an dieser Schnittstelle. Kannst du noch mal ein bisschen erläutern, warum und warum das so wichtig ist, beide Welten zusammenzubringen? Und vielleicht hast du so ein Beispiel, wie ihr das macht oder wie du diese Brücke baust.
Also Svenja, du hast es ja sehr schön ausgeführt, dass eben eine Brücke zu bauen ist. Eine Brücke bauen heißt, da ist eine Lücke. Ja, und diese Lücke zwischen akademischer Forschung und Industrie kann durchaus erstmal beträchtlich sein. Man muss diese versuchen sozusagen zu bauen, diese Brücke, und eben frühzeitig dann schon in den Dialog gehen, also sich ein Netzwerk aufbauen, um zur Erkenntnis zu kommen, ob die eigene Forschung eine Marktrelevanz hat. Ja, und das kann man eben nur tun, wenn man seine Produkte dann auch mal in die Testung bringen kann. Und das beinhaltet eben dieses neuenglische Wort Scale-up, also Vergrößerung, um dem Anwendungskunden eben diese Möglichkeit zu geben, weil aus eigener Kraft macht der industrielle Partner das oft eben nicht. Da gibt es gar keinen wirtschaftlichen Anreiz, das ist ein Problem Nummer eins. Es gibt industrielle, in den großen Firmen ja Prozesse, die sehr definiert sind und auch wenig flexibel. Man sagt ja immer, es ist ein großer Tanker, der kaum, sag mal, seine Richtung ändern kann, und da muss man also im Grunde sozusagen diese Brücke bauen, auch die Hand reichen können mit eben chemischen Lösungen und dann in den Dialog gehen. Und das Dritte ist, dass eben auch klar werden muss, ob nicht nur ein Markt da ist, sondern ob auch sozusagen die Gesellschaft oder auch die Öffentlichkeit gewillt ist, das Produkt zu bezahlen. Das werden wir vielleicht später nochmal diskutieren, dass grüne Chemie zwar bedeutet, ja, aus Rohstoffquellen und Zirkularität solche Produkte zu bauen, ja, aber es muss ja im Grunde auch sozusagen die Gesellschaftsstruktur da sein, die das dann willens ist zu bezahlen. Und das muss man frühzeitig diskutieren. Und dann muss man diese Richtung einschlagen. Und wenn man jetzt die Richtung einschlägt, dann können wir jetzt zu dem Punkt übergehen, wie kann ich das technisch gewährleisten? Und vielleicht wäre das ein nächster Diskussionspunkt eben, wie so ein Scale-Up-Lab das dann sozusagen als kleinen Baustein bereitstellt, um ganz konkret ja diesem Kunden Material zur Verfügung zu stellen. Also ich vergleiche das ja immer gerne mit eben, also die Chemie. Jemand, der jetzt in Chemie nicht bewandert ist und jetzt gerade zuhört, dem könnte man das vielleicht näher bringen, indem man das mit dem Kochen sozusagen verbindet. Also in der Chemie haben Sie am Ende eine Rezeptur und Sie wollen etwas rausbekommen, ein bestimmtes Molekül, ja, ein Arzneimittelmolekül, ein Molekül für eine Beschichtung, ein Farbstoff oder sowas. In der Küche wäre das jetzt mal eine Suppe. Sie wollen also eine Kartoffelsuppe kochen, ja. Und das wird sich natürlich, das stellt sich dann zu Hause für die Familie ganz anders dar, ja. Dort können Sie dann praktisch Ihre Zutaten schneiden, reingeben, Sie können kochen, Sie können umrühren und Sie können würzen und haben am Ende Ihre Rezeptur fertig. Und das Ergebnis muss sein, das schmeckt gut, das ist die Kartoffelsuppe. In der Chemie wäre das Arzneimittelmolekül, was diese Wirkung hat, und, ja. Und hier müssen wir jetzt praktisch mal überlegen, wenn Sie jetzt die Aufgabe bekommen, als Koch eine 2000 Kilo zu machen oder 2.000 bis 3.000 Personen zu bekochen in einer Großküche. Das sieht dann ganz anders aus. Da brauchen Sie völlig andere Gerätschaften auf einen. Ja, Sie können nicht einfach mal mit einem Löffel da umrühren. Sie können nicht einfach mit einer Heizplatte heizen. Sie müssen überlegen, wie kriegen Sie eigentlich Ihre Materialien, also oder Ihre Zutaten in diesen Topf rein? Wie kriegen Sie wieder raus? Müssen Sie es vielleicht noch verpacken? Müssen Sie es wieder abkühlen? Müssen Sie es noch steril machen? Müssen Sie es dann vielleicht noch verteilen? Und diese Überlegung für eine Großküche, das ist das im Grunde genau dasselbe für das Problem des Scale-Ups von Chemie. Im Labor haben Sie, Fitzwinger, du hast es gesagt, da ist vielleicht dann mal ein Kilo dort. Ein Kilo können Sie praktisch in ein Fläschchen füllen und im Grunde über den Gang tragen. Wenn Sie aber eine Tonne haben, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Da kommen dann Aspekte ins Spiel wie technische Verpackung, Lieferkette, Gesetze beim Liefern, Chemikalienrecht und so weiter und so fort. Ja. Und das ist das, was wir in diesem Netzwerk hier versuchen zu begleiten für die Startup-Firmen eben praktisch mal greifbar zu machen.
Aber wie ist das, bevor der dann quasi im großen Topf gekocht wird, quasi aus der Forschung? Idee ist da, ich will irgendwie was entwickeln. Ich wende mich an die Gründungsberaterinnen und Berater, habe ich gerade gehört. Und dann komme ich zu euch ins Scale-Up Lab und mache dann die Großküche auf, oder?
Genau.
Also wie sieht das aus quasi, wenn ich so als Forscherin, Forscher diese Idee habe und
Genau, da würde ich vielleicht noch sozusagen zwischenschalten, weil in dem speziellen Fall von Chemie und dann auch grüner Chemie, woran wir ja auch viel arbeiten, gibt es eben im Moment oder aktuell das Verbundprojekt GreenChem aller drei Berliner Universitäten, wo wir gemeinschaftlich daran arbeiten, Ausgründung aus der Chemie im Kontext von grüner Chemie zu fördern. Und um das kurz vielleicht zu erläutern, wir arbeiten da mit so einer genannten Push-Pull-Logik. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Forschungspush, wir haben MitarbeiterInnen, die sich insbesondere neben den Gründungsberatungen an der Unis dann auch nochmal ganz dezidiert um die Gruppen oder Projekte aus der Chemie kümmern. Das heißt, wir haben aktuell 6 Transferprojekte, die so gesehen bei GreenChem inkubiert sind, die wir unterstützen, die wir sozusagen beraten und auch vernetzen. Und das ist sozusagen die Push-Logik. Und von der Pull-Logik arbeiten wir eben mit der Industrie zusammen, um da auch früh das Netzwerk aufzubauen und in Austausch gehen zu können. Und das Scale-Up Lab ist unter anderem neben anderen Aktivitäten, aber dann auch sozusagen ein Baustein in GreenChem, dass wir dann diese Transferprojekte dabei unterstützen, dann ihre Forschung hochzuskalieren.
Ich war ja schon bei euch, gell? Also total spannend. Ihr habt da ja wirklich auch Maschinen, wo man dann eben genau diesen Sprung schaffen kann. Ne? Ja, also du hast gerade gesagt, im Labor ist es ein Liter und auf einmal mache ich 10 Liter oder 100 Liter.
Genau.
Also funktioniert, also ich komme jetzt hin und skaliere dann sofort hoch oder wie begleitet ihr, wie ist da der Weg? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also das ist, man muss sich dann die Projekte oder auch die Produktideen und dann konkret die chemischen Synthesen, jetzt wieder der Parallelschluss zur Suppe, eben gerade das Rezept mal anschauen und gucken, ist das überhaupt tauglich zur Skalierung, das heißt zur Vergrößerung. Da gibt es also viele Aspekte, die man da berücksichtigen muss. Die Suppe kann überkochen, sie kann verbrennen, ja, sie kann also dann nicht mehr schmecken. Das wäre jetzt hier in dem Fall so, dass man eben bei chemischen Reaktionen auf das Gefährdungspotenzial gucken muss. Lässt sich diese Reaktion vergrößern, passiert vielleicht irgendwas, weil es dann zu heiß wird und überkocht und da kocht dann vielleicht mal Salzsäure über und nicht nur Maggi. Und dann ist das schon ein Gefährdungspotenzial und das versuchen wir, Kraft unseres Amtes, dort unserer Erfahrung dann eben möglichst so zu strukturieren, dass es ein geordneter Skalierungsprozess ist. Und jetzt das konkrete das Scale-Up-Labor in der Freien Universität Berlin im FUHAB ist im Grunde mal die erste Stufe. Also es kommt ja immer darauf an, wie groß muss es am Ende sein. Wenn Sie ein Produkt haben, das am Ende Beispiel Schiffslacke, ja, Anti-Fouling-Lacke, die praktisch dafür sorgen, dass Schiffsrümpfe nicht mit Muscheln vollwachsen. Ein riesen Energieproblem auch durch die Reibung. Ja. Dann brauchen Sie am Ende vielleicht tonnenweise von Litern. Da sind wir mit unserer Skalierung ganz am Anfang. Wenn wir aber jetzt mal ein hochpotentes, sagen wir mal, einen Wirkstoff skalieren, dann endet der vielleicht sowieso nur bei 10 bis 100 Kilo. Dann sind wir mit unserer Skalierungsstrecke schon vielleicht mittendrin. Aber für alles gilt, wir müssen uns mit den jungen Forschern, die vielleicht da noch nicht so die Erfahrung haben, eben diesen Prozess genau anschauen und ihn übersetzen in ein Verfahren. Und da ist dann die chemische Synthese der erste Schritt, aber dann ist der Prozess der zweite Schritt. Der chemische Prozess, und das hat dann auch mit Verfahrenstechnik zu tun. Da muss man dann schauen, wie rührt man, wie ich mit der Suppe sozusagen schon versucht habe, irgendwie zu illustrieren, wie heizt und kühlt man, wie ist die Peripherie, sind da giftige Stoffe bei oder Stoffe, die irgendwie reizend sind. Dann hat das auch mit der Abluft zu tun, es hat mit dem Waschen der Geräte zu tun und so weiter und so fort. Da sind also viele Aspekte dabei, die man sonst so in der Forschung nicht bewegt, wenn man im Labor ist und dort vielleicht maximal einen Literkolben hat. Den kann man wunderbar an den Geschirrspüler stellen. Mit einem Reaktor, der 100 Liter voll ist, muss das anders gehen. Und das muss man halt eben genau bewerten. Und dann wird jeder Schritt genau definiert. Und dann entscheidet man sich, jetzt machen wir das mal. Und dann wird sozusagen mit einer technischen Betreuung, mit Profis, die im Labor jeden Tag arbeiten, eben mal so ein Projekt gestartet, ganz oder so ein Reaktortag, wie wir sagen, gestartet. Da fährt man morgens an und rührt alles zusammen, kocht, heizt hoch, schaut, was kriegt man am Ende raus, hat am Ende sein weißes Pülverchen. Aus dem Labor weiß man, wie muss es denn schon aussehen. Ja, das weiß man ja schon. Und dann schauen wir mal, ob man es auch dann in größerem Maßstab genauso rauskriegt. Das nennt man oft dann Spezifikation. Man sagt also, das Produkt muss bestimmte chemische Eigenschaften haben. Und das müssen wir überprüfen. Kriegen wir das jetzt in einem Schritt, der dann 10 bis 100 Mal größer ist, eben genauso hin. Wieder zur Suppe zurück, schmeckt die Suppe dann wirklich genauso, ja? Ist ja meist nicht so, wenn ich mir dann irgendwo im Supermarkt eine abgepackte Suppe kaufe. Aber man muss auch Abstriche machen dann und überlegen, was ist dann wirklich das Marktprodukt, wie muss es aussehen, wie kann es aussehen.
Aber ich finde das irgendwie, das mit der Suppe ist ja noch so ein harmloses Beispiel. Wenn du von dem Reaktor und den giftigen Stoffen sprichst, klingt das schon anders. Also es ist, klingt auch nach einem, also als wenn es könnte auch gefährlich werden, wenn ihr eure Beratungs- oder diese Phase vorher nicht entsprechend begleitet.
Genau.
Und da ja, sind doch ja. bestimmt, also vielleicht nochmal ganz kurz, was sind denn da so die regulatorischen Hürden oder vor welchen Herausforderungen stehen denn genau diese jungen Forscherinnen und Forscher, die jetzt ein Unternehmen bauen wollen, genau an dieser Stelle? Und wie helft, also was macht ihr dann dort? Ihr helft mit einer Expertise, mit einer Beratung, genau, ihr macht Tests.
Also ja, es gibt dann natürlich eine umfassende Gesetzeslage, die man dann auch erstmal lernen und berücksichtigen muss. Ja, also wenn ein junges Unternehmen eine Anlage bauen will, dann haben wir das Bundesemissionsschutzgesetz sozusagen, BIMSCHG, und man muss solche Anlagen zulassen. Man muss also genau definieren, was nutzt man dort und was emittiert dann diese Anlage an Stoffen. Ich meine, das fängt bei CO2 dann an, wenn man, ja, und dann geht's aber auch in die Abwässer, und die Verunreinigung von Abwässern, kann eine Kläranlage das dann auffangen oder nicht? Dann gibt es viele Gesetze, die mit dem Umgang der Chemikalien zu tun haben, und top ist natürlich Chemikaliengesetz und auch Arbeitsschutzgesetze, die dafür sorgen, die klar definieren, was darf man wie im Labor machen. Und das lernen wir natürlich in der Industrie, das lernen auch Chemielaboranten, Chemikanten, und wie man so einen Prozess aufsetzt und wie man daran arbeitet. Ein Stichwort ist dann eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung. Das heißt, man geht das alles theoretisch durch und dekliniert oder bespricht alle möglichen Vorkommnisse, die auftreten können. Ja. Ich komme immer wieder zu meiner Suppe zurück. Sie gehen also mal aus der Küche raus, haben vergessen, die Heizplatte auszustellen. Ja, dann kocht die über. Das kann technisch natürlich auch in so einem Reaktor passieren, dass einfach mal ein Kühlgerät ausfällt. Das muss man dann definieren. Und, aber in den meisten Fällen ist das jetzt dann so, dass man sagt, gut, da ist ja Wasser drin. Das kann maximal alles nass machen und übersprudeln. Und da ist auch keine Elektrik in der Nähe. Ja, dann geht das schon. Und eben aber so muss man dann an diese Sache rangehen. So, es heißt ja immer, Sicherheit zuerst. Und dann kommt das Produkt. Ja, und da gibt es ganz klare Handlungsregelungen und Gesetzesvorgaben.
Man sagt ja immer so schön, braucht ein ganzes Dorf, um ein Startup groß zu machen. Ich glaube, das ist an dem Beispiel sehr, sehr schön deutlich geworden und passt, glaube ich, auch ganz gut nochmal zu dem ganzen Thema Zukunftsort. Oder dieses ganze Dorf, was dort entsteht.
Richtig. Genau, also wir sprechen ja heute über den Zukunftsort Berlin Südwest, auch über das FUBIC, ne? Das ist ja ein Campus, der direkt neben der FU Berlin ist. Bevor wir da drauf eingehen, noch eine Frage an dich, Kai. Ich habe das jetzt immer so verstanden, das Scale-Up Lab ist irgendwo für Startups gedacht, aber ich glaube, das ist ja gar nicht der Fall, ne? Also ihr habt ja nicht nur Startups, sondern ihr habt auch etablierte Unternehmen da,
kleine
und mittelständische Unternehmen. Kannst du noch mal sagen, was ist denn bei denen der Fall? Müssen die auch gucken, wie die jetzt die Suppe im größeren Maßstab kochen? Oder wie kommen die ins Spiel?
Ja, also genau, das ist jetzt, wir haben ja eben darüber geredet, dass vielleicht kleine Firmen den Wunsch haben, sich eine Produktion aufzubauen. Jetzt muss man aber mal vorgelagert betrachten, wir haben ja eine ausgesprochene, ausgereifte chemische Infrastruktur in Deutschland. Wir haben einen Fokus auch auf Spezialchemikalien und sehr spezielle chemische Erzeugnisse. Und man muss ja nicht das Rad wieder neu erfinden. Ja, das heißt also, man kann, und das ist ja eben auch dann hier die Aufgabe, in Kooperation Möglichkeiten finden, das mit Firmen zu machen, die das schon können. Ich kann jetzt zum Beispiel auch die Firma, in der ich ja tätig bin, FEW Chemicals nennen, in Bitterfeld-Wolfen, die ja eben genau diese Skalierungskaskade ja schon etabliert hat und eben das für Firmen macht. Und kleine Firmen können bei uns vielleicht mal den ersten Schritt testen. Aber wir haben ja eben diskutiert, dass eben das Aufbauen einer eigenen einer chemischen Produktionsanlage ja durchaus herausfordernd ist.
Und teuer im Zweifel?
Ja, und teuer. Und das muss ja nicht sein. Das heißt also, man geht und auch etablierte kleine Firmen gehen dann vielleicht zu sogenannten Unterauftragnehmern, CMOs, Chemical Manufacturing Organizations, mhm, und diskutieren, wie man das dann zusammen machen kann und das schon etablierte Infrastruktur und Peripherie das eben macht und man sich das dann einkauft und das eigene Produkt dann eben weiter vermarktet und sich dann eben auf die Vermarktung oder auch die Konfektionierung dieses Produktes konzentriert. Also zum Beispiel ein Lack, ja, dann, der besteht ja aus 20, 30 Komponenten, die würde man nicht alle selbst produzieren, die kauft man sich ein und vielleicht ist dann eben nur die Formatierung, die Konfektionierung des Lackes, ja, das eigene Produkt, was dann an den Markt geht. Genau. Und das Scale-Up Lab ist dann eben auch so eine kleine Lücke an der Stelle. Man probiert eben aus, kann man es skalieren? Am Ende für den Markt, für die Bereitstellung dieses Materials, muss man das nicht selbst machen. Da gibt es dann eben auch Profifirmen und wir haben hier durchaus eine gute Infrastruktur und wir haben die auch in Berlin, wir haben die in Sachsen-Anhalt. Unter dem Stichwort Green Chemistry gibt es halt eben ein jetzt sich immer weiter ausbauendes Ökosystem und auch eine Vernetzung. Und Ideen, die an der einen Stelle entstehen, Beispiel Standort Südwest, können vielleicht am Ende operativ bearbeitet werden, ganz woanders. Ja. Aber eben auch in einem Netzwerk, das wir halt eben hier sozusagen versuchen aufzubauen und aktiv zu gestalten. Ja.
Aber um das nochmal aufzugreifen, es stimmt natürlich, was du gesagt hast, das Scale-Up Lab ist nicht nur dezidiert für Startups gedacht, natürlich auch, aber auch jede andere Firma, chemische Firma, oder die in dem Bereich arbeitet, so klein oder groß, kann sozusagen Kontakt aufnehmen zu Kai und sozusagen eine Beratung bekommen und Scale-Up-Tage und Reaktortage buchen. Und in dem Zusammenhang hat jetzt dann sozusagen, um das Scale-Up Lab zu betreiben, die Freie Universität gerade die FUB Innovation GmbH gegründet als Tochtergesellschaft, die das Scale-Up Lab betreibt. Insofern ist das sozusagen auch ein offener Ort, wo sich alle hinwenden können.
Also das heißt, um jetzt nochmal auf das Ökosystem einzugehen, also wir werden am Zukunftsort Berlin Südwest zunehmend etablierte Firmen auch finden, ne, auch aus der Chemie. Dort sollen ja immer noch die Startups einziehen. Ne. Soweit ich weiß, ist das FUBIC-Gebäude, das eigentliche Gründungszentrum, ist ja noch in der Entwicklung. Wird dann in anderthalb Jahren vielleicht fertig sein. Dann hast du da Startup-Unternehmen aus der Chemie, du hast etablierte kleine und mittelständische Unternehmen. Vielleicht macht ihr auch mal so ein größeres Unternehmen dort ein Labor auf. Also da entsteht ja ein Ökosystem. Warum ist dieses Ökosystem für die FU Berlin oder für die anderen Forschungseinrichtungen spannend?
Ja. Genau, also die Vision, die du gerade schon beschrieben hast, ist natürlich das, worauf wir hinarbeiten. Und der Zukunftsort Südwest ist eben der Innovationscampus rund um die Freie Universität Berlin. Und da entstehen im Moment eben ganz viele neue Dinge. Das eine ist das FUHUB und das FUBIC. Und das FUHUB ist schon, wo auch das Scale-Up Lab drin sitzt, ist schon in Betrieb, wurde dieses Jahr eröffnet. Und dort gibt es verschiedene Mieter. Das ist jetzt nicht nur ein reines Chemiegebäude, sondern es ist ein Investorgebäude, wo es verschiedene Mieter gibt, aber unter anderem eben das Scale-Up Lab, aber zum Beispiel auch das Umweltbundesamt oder Forschungscampus Modal vom Zuse-Institut. Also auch da entstehen sozusagen schon Netzwerke. Also neben dem Scale-Up Lab gibt es eben auch Laborflächen, wo jetzt schon kleinere Firmen oder auch mittelständische Firmen Laborflächen mieten können. Das heißt, um die an den Campus zu bekommen und die Nähe, die dann eben auch kommen, weil sie die Nähe zur Universität suchen, weil vielleicht zusammengearbeitet wird oder eben auch hier die Infrastruktur dann eben besonders gut ist und genutzt werden kann. Und was jetzt eben noch im Bau ist, was du erwähnt hast, ist das FUBIC, also das Business and Innovation Center am Campus der Freien Universität, wo dann in Zukunft ja, Gründungsflächen, insbesondere eben für die Lebenswissenschaften, für die Naturwissenschaften entstehen. Also jetzt weiß ich nicht, ob ich die ganz aktuellste Zahl habe, über sozusagen roundabout 30 Labore im Bereich Chemie, aber eben auch Biologie und Physik. Also sagen, das ist dann, wir haben jetzt viel über Chemie gesprochen, aber das soll eben auch dann ein Campus für die Lebenswissenschaften, Materialwissenschaften sein. Und eben auch dann da die starke Forschung aus der Freien Universität aufgreifen, sodass dann auch die Ausgründungen sozusagen am Campus bleiben können. Weil wir haben vorhin schon Profund erwähnt. Profund hat die Start-up-Villa in Dahlem, wo aktuell, glaube ich, bis zu 20 Start-ups sozusagen drin sind und an ihren Ideen arbeiten. Aber das ist eben sozusagen ein Gebäude mit Räumen. Also da kann man ganz toll, genau, ist kein Labor. Wenn ich irgendwo vielleicht, also sei es nur ein Gerät entwickle oder auch eine Synthese, das heißt, es fehlen Gründungsflächen für Material- und Lebenswissenschaften und genau das entsteht eben dann zukünftig im FUBIC, wo dann auch bis zu 1000 Arbeitsplätze entstehen sollen, sodass man auch dann den Industriestandort stärken kann und das eben sozusagen dann auch am Ort verbleibt. Mhm. Sozusagen das ist das eine und dann mit dem FUBIC der Freien Universität haben wir natürlich aber auch andere sozusagen Partner, die da mitarbeiten. Also die BAM, Bundesanstalt für Materialprüfung, sitzt sozusagen, ist ja auch in der Nähe. Dann haben wir Charité Campus Benjamin Franklin, das heißt die Anbindung an die Medizinforschung, beziehungsweise wir haben ja ganz viele Entwicklungen und Projekte, die dann eine Anwendung haben in der Medizin. Also wir haben zum Beispiel, nimmt gerade ein Startup die Arbeit auf, eine Exist-Förderung bekommen, die daran arbeiten, ein Hydrogel zu entwickeln, was vielleicht später mal in Knie und Gelenke injiziert werden kann und diese Hyaluronbehandlung ersetzen kann. Das heißt, es ist was sozusagen, diese Hydrogelentwicklung kommt ursprünglich mal aus der Chemie und wird jetzt aber in enger Kooperation mit der Charité sozusagen für die medizinische Anwendung entwickelt. Und auch dieses Startup zum Beispiel braucht Gründungsflächen, braucht Laborflächen, um an ihrem Projekt zu arbeiten.
Spannend. Das hört sich so an, als wenn der Standort Berlin-Südwest durchaus auch ein paar Alleinstellungsmerkmale hat. Nicht nur das Scale-Up-Lab, sondern die erwähnten Forschungseinrichtungen natürlich auch und die Laborflächen dann für die Startups. Wie ist denn das? Arbeitet ihr auch mit anderen Standorten in Berlin zusammen? Können die vielleicht was bieten, was Berlin-Südwest nicht hat? Also ich denke mal so an Atlashof zum Beispiel, an den Campus Charlottenburg mit der TU Berlin. Wie läuft so eine übergreifende Kooperation vielleicht auch ab? Und arbeiten die Standorte auch zusammen oder die Firmen von verschiedenen Standorten? Ich meine, du hättest eben Clean Ocean Coatings mal so nebenbei erwähnt, ne, als es um die Lacke für die Schiffe gab. Könnt ihr dazu auch noch was sagen?
Genau, also natürlich arbeiten wir in Berlin sozusagen miteinander und auch es wäre auch schade, wenn es nicht so wäre oder auch schlecht, wenn es nicht so wäre. Und da sozusagen gerade auch mit, also auf der universitären Seite, mit der Berlin University Alliance, arbeitet man ja eh schon eng miteinander. Ich habe vorhin schon erwähnt, die Gründungsberatung der Universitäten haben sich ja auch schon längst zusammengeschlossen unter dem Namen Science und Startups, dass eben auch da geschaut wird, wo sind Kompetenzen, wo sind Flächen, wie kann man miteinander arbeiten, wie kann man sich austauschen, dass auch das Netzwerk einfach größer wird. Also dass man auch das Netzwerk und das Fund, was wir eben auch in Berlin haben, eben, dass wir so groß sind in Berlin. Und dass es so viele, dass es drei große Universitäten gibt in Berlin, ist ja ein Alleinstellungsmerkmal für Berlin, sodass man das ja eben auch nutzen kann. Und das wird auch natürlich schon seit vielen Jahren genutzt. Das heißt, wir haben natürlich jetzt gerade viel, oder ich habe gerade viel ausgeführt, warum der Zukunftsort Berlin-Südwest so spannend ist. Aber da findet natürlich viel Austausch statt und man ist im Gespräch mit den anderen Orten.
Kai, wir können ja auch mal nach Brandenburg gucken oder Sachsen-Anhalt vielleicht sogar, ne? Spielen so Standorte wie Leuna, Schwedt, Bitterfeld, Wolfen, spielt das eine Rolle jetzt hier für das Berliner Ökosystem oder ist das ganz weit weg und hat überhaupt nichts miteinander zu tun?
Es sollte miteinander zu tun haben und es hat es auch. Ich denke, dass wir eben das einfach mal auch global oder sozusagen länderübergreifend betrachten sollten. Es geht ja dann immer um das Problem oder die Herausforderung der Entwicklung des neuen Produktes, der neuen Idee. Und egal, wir haben zwar Probleme mit der Deutschen Bahn, aber dennoch sind diese ganzen Standorte ja gut miteinander erreichbar und man kann sich dort gut austauschen. Also gerade Beispiel GreenCam, ja, das Ökosystem hier vernetzt sich jetzt zunehmend mit dem sogenannten Forum Rathenau. Nicht? Dass sich dort befindet. Ja. Vielleicht sagst du vielleicht nochmal was dazu.
Genau, also gerade das, also gerade bei GreenCam sind wir natürlich eher auch dabei zu schauen, welche umliegenden auch Industriestandorte gibt es. Also es gibt jetzt schon eine Partnerschaft mit dem Startup Labor Schwedt, mit dem Startup Labor Schwedt. Und es gibt eben auch andere Kontakte, wo wir gerade am Eruieren sind, ob es da Zusammenarbeiten entstehen und auch gerade sozusagen auch in die Richtung, in der du aktiv bist, nach Sachsen-Anhalt, Rathenau zum Beispiel, Bitterfeld.
Genau, und da gibt es halt eben eine wirklich ausgefeilte, auch so mal historisch sehr bedeutsame und wieder so gut sanierte und aufgebaute chemische Infrastruktur. Auch viele Firmen produzieren ja dort auch. Ich meine, wir wissen, dort hat Bayer seinen Standort, Evonik, Hereus, verschiedenste Firmen, auch immer noch durchaus in dem ja sehr jetzt kritisch betrachteten, wirtschaftlich gesehen, Feld der Grundchemikalien, aber eben auch sehr viele, sehr komplexe Spezialchemikalien für verschiedenste Bereiche in der Industrie. Und man sollte das eben gemeinschaftlich begreifen. Ja, also viele Startup-Ideen, die hier vielleicht generiert werden, da kann man dann eben wirklich, wie ich schon sagte, für ihn schauen, muss man das alles dann selbst machen auf der chemischen Ebene? Nein, es gibt viele Möglichkeiten, dann eben auch länderübergreifend zu kooperieren. Firmen, die dort das auch schon ihr Leben lang gemacht haben, ja, und dann eben auch jetzt in die nächsten Generationen übergehen von chemischen Fragestellungen. Und da kommt der Input eben jetzt dann vielleicht aus drei Berliner Universitäten, aber eben vielleicht auch von der Universität Halle und der Universität Leipzig. Ja, das ist alles ja nicht weit auseinander. Und wir haben in Delitzsch dann das CTC, was sich dort gründen wird oder nach und nach aufbaut. CTC? Center for Transformation in Chemistry, das eben sich genau die Aufgabe stellt, eben diese Problematik von grüner Chemie, von sogenannter Zirkularität, von Recycling und von einer, sagen wir mal, von diesen Fragestellungen getriebenen Neuausrichtung industrieller Prozesse sozusagen dort sich die Aufgabe gegeben hat, dort Entwicklungen anzustoßen und durchzuführen. Und all das zusammen ist eine sehr gute Grundlage, um hier mit einer im Labor generierten Idee dann mal rauszugehen und zu schauen, wo kriege ich das weiter bewegt.
Ich wollte gerade noch aufgreifen, weil du denn sozusagen das Stichwort Input gesagt hast, das ist natürlich auch sozusagen was wir viel im Netzwerk versuchen, dann den sozusagen das die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Firmen, und das sozusagen muss ja überhaupt nicht in Berlin sein, sondern kann im Zweifel in ganz Deutschland oder darüber hinaus sein, aber sozusagen den Input auch zu bekommen, die chemische Industrie auch so ein bisschen zu öffnen, auch im Sinne der Open Innovation so als Stichwort. Um ins Gespräch zu kommen, was sind denn gerade eure Herausforderungen? Weil die chemische Industrie natürlich auch einen großen Transformationsdruck hat. Sozusagen weg von sozusagen Grundchemikalien und erdölbasierten Chemikalien zu gestalten, in den Austausch zu kommen und so ein bisschen sich gegenseitig zu öffnen. Und da haben wir ein Format, das wir eben versuchen, oder dass wir wir dabei sind, Challenges zu bekommen aus der chemischen Industrie, die dann als sogenannte Open Innovation Challenge an den Universitäten bearbeitet werden, im Rahmen sozusagen einer Challenge, eines Wettbewerbes. Und das ist, glauben wir, ganz fest daran, eben auch ein zukunftsweisendes Format, um stärker in den Austausch zu kommen und auch diese Kooperation zu stärken und dann eben auch gemeinschaftlich die chemische Industrie zu transformieren.
Was da immer mitschwingt, finde ich total spannend. Also es braucht viele kleine Schritte, es braucht ein großes Netzwerk mit vielen, vielen Partnern, kollaborative Zusammenarbeiten, es sind lange Entwicklungszyklen. Wie geht ihr denn in diesem ganzen Themenfeld mit Schutzrechten um? Gerade wenn ich mir jetzt vorstelle, im Scale-Up Lab, so ganz, wenn man so was Kleine guckt, wir sind im Labor, dann habe ich jetzt so die Vorstellung, arbeiten alle nebeneinander oder an dem Reaktor zusammen. Das könnte ja dann schon mal schwierig werden, gerade weil es halt eben lange Entwicklungszyklen sind, da so viel drinsteckt in so einer Innovation, die man ja dann irgendwie doch auch schützen muss.
Ja, genau. Man muss schauen, was heißt Schutzrecht, ist ja sozusagen eigentlich die Möglichkeit, jemandem anderen zu verbieten, dasselbe zu tun. Im kleinen Kontext lässt sich das natürlich organisieren. Ja? Also eine Firma, ein Start-up, eine Idee, im Idealfall ist es eine, sagen wir mal, eine Erfindung, die auch eine Grundsatzerfindung bedeutet, für die man ein Patent mal anmelden kann. Gut, und dann kann man damit erstmal sozusagen vorangehen. Die Anmeldung ist dann getätigt, die wird nach 18 Monaten veröffentlicht im Sinne einer internationalen Anmeldung. Dann lesen es die anderen auch. Ja. Bis dahin hat man Zeit, um mal seine Forschung sozusagen voranzutreiben und vielleicht schon produktnäher zu werden. In so einem Scale-Up-Labor, das kann man vertraglich regeln. Und ich glaube auch, dass gerade jetzt bei uns in Dahlem durchaus die Netzwerke durchaus schon so funktionieren, dass man sich gegenseitig hilft und jetzt keiner dort dem anderen über die Schulter schaut und versucht zu sagen, Mensch, das nehme ich doch jetzt mal mit an die TU Berlin oder woanders hin oder an einen anderen Standort. Das sehe ich jetzt nicht so kritisch. Kritisch wird es wirklich dann, wenn man Investments, wenn man Geld in die Hand nehmen muss, um ein Produkt auf den Markt zu bringen und dieses Schutzrecht dann irgendwie verletzt wird. Wenn man es hat, das Schutzrecht, hat man ein Verbietungsrecht. Das heißt noch lange nicht, dass man es auch aktiv verbietet, weil manche Prozesse lassen sich gar nicht steuern. Es gibt natürlich viele, die dann eben vielleicht so eine ähnliche Erfindung schon machen, gar nicht gemerkt haben, dass dieses Schutzrecht existiert. Und dann wird es dann kompliziert. Das kann ich jetzt auch nicht pauschal sagen. Das hängt immer vom Produkt ab oder vom Schutzrecht. Es gibt dann immer noch die Betrachtungsweise, dass das, was man dort tut, vielleicht ja gar nicht mal groß publiziert wird. Dann ist immer also der Counterpart zum Schutzrecht, welches eine dann veröffentlichtes Patent ist, was dann bekannt ist, ist ja immer noch das sogenannte Betriebsgeheimnis. Das heißt, gerade bei Prozessen, bei chemischen Prozessen, spielt das auch manchmal sogar eine wichtigere Rolle.
Ja, deswegen war ja die Frage, sind ja so Betriebsgeheimnis, chemische Prozesse. Ja. Dann bin ich da im Labor und habe da meinen Prozess entwickelt. Also,
ja, gut, also
das passiert dann wahrscheinlich dann doch nicht so ganz kollaborativ, sondern...
Ja, genau, aber diese Prozessdetails, die kann man ja jetzt auch nicht durch einfach mal zuschauen und im Gang stehen mitkriegen. Ja? Also wieder die Suppe, da ist der Topf, aber was habe ich denn da vorher reingegeben? Das ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt sich die Ingredienzien praktisch mal erstmal in einem Schaufenster aufgestellt hat und alle können es abfotografieren. So ist es ja nicht. Man kann das durchaus so gestalten, dass das eben keiner nacharbeiten kann. Das ist im Detail... Ein chemischer Prozess ist manchmal so präzise auszugestalten, dass schon eine Temperaturänderung was ganz anderes macht und vielleicht eine bestimmte Art, wie man etwas aufheizt und wieder abkühlt, schon eine Erfindung ist. Ja? Oder ein bestimmter Druck, der entsteht oder wie man was abdestilliert. Und das steht dann in den Papieren oder das schreibt man auf. Das sollte sicherlich gut gesichert sein. Aber im täglichen Ablauf, im Laborgang oder im Technikum sehe ich jetzt nicht so unbedingt, dass das kritisch sein kann.
Aber du hattest mich vorhin gefragt, was denn wichtig ist, während der Promotion zu bedenken. Und das ist natürlich, das ist ein signifikanter Punkt, den man dann schon mitdenken müsste, wenn es denn in die Richtung Ausgründung gehen könnte, dass man, gerade wenn man natürlich in der Promotion auch einen sozusagen Publikationsdruck hat, man soll ja seine Arbeit noch publizieren, eine Doktorarbeit ist im Zweifel auch öffentlich verfügbar. Das heißt, ich muss mir eigentlich vorher Gedanken machen, was ich hier mache, will ich das eigentlich veröffentlichen oder patentiere ich vielleicht vorher, melde ich ein Patent an, bevor es dann veröffentlicht wird. Also das sind auch Strategien, die es zu bedenken gilt und wo wir eben auch dran arbeiten, dass da sensibilisiert wird. Weil wenn man noch einen Schritt weiter denkt, wenn es denn darum geht, auch um die Finanzierung von Chemie-Startups, also die sozusagen spielen im Moment im Bereich Venture-Kapital im einstelligen Prozentbereich eine Rolle. Und das ist natürlich auch was, wo wir dran arbeiten. Aber gerade für dann VCs ist es ja dann auch wichtig, dass sozusagen darin, wo sie investieren, dass es auch patentiert ist und geschützt ist.
Ja, das heißt erst patentieren, dann publizieren.
Das kann man als Grundregel sicherlich mal so festhalten und Ausnahmen bestätigen die Regel, aber...
Aber es ist ein Konflikt, der sich auftut für einen jungen Forscher, ganz klar, und Forscherin, da dann eben auch eine Zeitspanne läuft für die Promotion, die ist ja dann auch nicht ewig finanziert, und dann dauert also eine Anmeldung eines Patentes, dauert natürlich auch eine ganze Weile, das schreibt man ja auch nicht mal jetzt abends am Schreibtisch, und genau das muss dann ausbalanciert werden. Genau.
Wie lange dauert also? Was muss ich mir da vorstellen? Wie lange dauert das? Gibt es da so einen Rahmen, was das so zeitlich in Anspruch nimmt?
Das ist, also ein Patent ist ja praktisch eine Publikation oder die eigene Doktorarbeit ist ein wissenschaftliches Dokument, was stimmen muss. Ein Patent ist eigentlich ein Rechtsdokument, was rechtlichen Anforderungen entsprechen muss. Und das kann man natürlich aus seiner Arbeit schon durchaus schriftlich zusammenfassen. Es muss aber dann sozusagen auch den Anforderungen einer Schützbarkeit entsprechen, also es muss erfinderisch sein, es muss neu sein und es muss technisch nacharbeitbar sein. Und das muss man in dem Dokument dann installieren, diese Fähigkeiten. Und dann geht es halt in den Anmeldungsprozess. Da wird dann ein Anwalt nochmal drüber schauen und der wird dann eben diesen formellen Anmeldungsprozess entweder beim deutschen Patentamt oder beim europäischen Patentamt als sogenannte prioritätsbegründete Erstanmeldung vollziehen. Das ist eine Anmeldung, die dann mit diesem Datum, zack, hat man dann sein Pflock gesetzt. Jegliche ähnliche Erfindung, die von einem Konkurrenten danach kommt, wird sich an diesem Datum messen müssen. Genau. Und dann ist das Patent aber noch nicht veröffentlicht. Dann geht dieses Patent in die sogenannte, wie sagen wir mal, U-Boot-Phase, weil es ja dann erst nach 12 Monaten internationalisiert wird und nach 18 Monaten veröffentlicht wird. Und in der Zeit kann der Forscher durchaus jetzt mal seine Doktorarbeit auch veröffentlichen. Aber er muss dann sich klar sein, dass an diesem Patent nichts mehr geändert werden kann. Dieses Datum gilt nur für das Schriftstück und für die Inhalte, die man dort eingereicht hat beim Patentamt. Wenn man jetzt sagt, Mensch, meine Suppe, da wäre jetzt Kardamom oder Majoran doch noch besser gewesen für die Erfindung, dann geht das nicht mehr. Dann ist das schon wieder ein anderer Erfindungsgegenstand. Dann gilt ein neues Datum. Aber dieser Konflikt und Patentrecht ist auch eine Wissenschaft für sich.
Ich wollte gerade sagen, gerade in der Chemie klingt das, da beginnt eure Herausforderung ja eigentlich schon weit bevor sie bei euch im Scale-Up Lab oder in den Gründungsberatungen landen. Wie sensibilisiert ihr dafür? Wenn ich jetzt promoviere und da so meinen Druck habe, dieses fertig zu kriegen, ist das ja, glaube ich, so das Letzte, woran ich denken würde in dem Moment.
Ja, das kann sein. Und da versuchen wir eben gegenzuarbeiten im Bereich dieses Forschungspushs und der Sensibilisierung im Rahmen von Veranstaltungen. Das heißt, wir laden regelmäßig zum Beispiel Gründer ein und Gründerinnen, die aus ihrer Arbeit berichten, die erzählen, welche Fallstricke es gab oder wo Dinge auch mal schiefgelaufen sind, weil meistens lernt man von solchen Beispielen viel mehr als von Erfolgsstories. Es gibt zum Beispiel das Format Chemistry Career Talks, wo verschiedene Karriereoptionen beleuchtet werden.
Ja. Jetzt, du stellst ja auch Leute ein, ne? In deiner Firma. Ich kann mir auch vorstellen, so als Anreiz, vielleicht ist es ja auch attraktiv, Leute einzustellen, die schon Erfahrung haben, die schon mal ein Patent angemeldet haben, die vielleicht schon mal versucht haben, eine Firma auszugründen oder sogar auszugründen.
Absolut, ja, natürlich.
Ist das ein Mehrwert für dich als Arbeitgeber auch?
Definitiv, ja. Also man muss ja immer balancieren zwischen junger Innovationskraft und Ideen, aber auch Erfahrung. Und so, das ist definitiv eine extrem wichtige Erfahrung, eben schon mal in diese Bereiche von industrieller Anwendung, und dazu gehören ja eben auch Patentwesen, vorgedrungen zu sein. Das muss jetzt nicht erfolgreich gewesen sein. Es gibt auch viele Patente, die man mal anmeldet, wo man sagt, nach 12 oder 18 Monaten, diese Kosten der Internationalisierung, die lege ich jetzt nicht auf den Tisch, dann hat sich was geändert in unserem Prozess, ich brauche es nicht mehr. Das ist ja das Schöne, man kann erstmal eine Anmeldung machen, die nicht so teuer ist. Und diese Erfahrung der Bewertung seiner eigenen Technologie ist wichtig, genau. Und die ist durchaus auch ein Parameter, um junge Wissenschaftler sozusagen zu gewinnen.
Wir kommen so langsam zum Abschluss. Was mich nochmal interessieren würde, also so das große Bild, ne? Also die Chemie ist ja ein wahnsinnig wichtiger Zweig, Branchenzweig für die gesamte Bundesrepublik. Wir sind aber auch gerade in einer riesigen Transformation, ne? Vielleicht mal so ein bisschen eure Einschätzung. Was müssen wir tun, damit wir ganz oben bleiben, ja, auch als Region Ostdeutschland vielleicht die Chance jetzt nutzen der Transformation zur grünen Chemie? Und was glaubt ihr, was sind so unsere Perspektive, wenn wir die Chance auch nutzen? Seid ihr da optimistisch oder?
Auf jeden Fall, sonst würden wir es ja nicht machen.
Okay.
Ne, wenn wir nicht dran glauben würden, dann genau, könnten wir ja schon aufhören. Nee, also auf jeden Fall, ich glaube, das ist eine große Chance. Und gerade, was du eben angesprochen hast, gerade mit dem Thema Start-up-Ausgründung, so eine, also ne, wir werden damit nicht sozusagen die ganze Industrie transformieren, das ist ja auch gar nicht das Ziel. Mhm. Aber gerade auch im Bereich, was du angesprochen hast, Ostdeutschland mit den verschiedenen auch Industrieparks, glaube ich, ist da ein großer Hebel, um auch sozusagen Industrie aufzubauen, Industriestandorte zu stärken.
Mhm.
Und grüne Chemie sagt sich immer so landläufig als Stichwort, das kann ja auch ganz unterschiedliche Sachen sein. Also es geht eben darum, Prozesse sicherer zu machen oder nachwachsende Rohstoffe zu verwenden. Es kann aber auch zum Beispiel bedeuten, einfach einen Prozess von vorne bis hinten zu denken, selbst wenn er nicht auf nachwachsenden Rohstoffen beruht, zu schauen, wie kann ich denn irgendwie den zirkulären Kreis schließen, dass ich das im Zweifel vielleicht auch wieder recyceln kann, sozusagen. Oder welche anderen Lösemittel kann ich verwenden? Genau. Also da ist ganz viel möglich, glaube ich. Und wir stehen da auch, glaube ich, jetzt nicht ganz am Anfang, aber da ist auch sozusagen noch viel vor uns.
Hm.
Und da kann viel, viel Tolles passieren.
Und wenn jetzt junge Menschen sich fragen, was soll ich studieren, würdet ihr dazu raten, Chemie zu studieren? Und wenn ja, warum?
Also auf jeden Fall, weil man mit Chemie ganz viel machen kann.
Hm.
Also Chemie ist erstmal eine sozusagen eine ganz breite Wissenschaft, die ganz viele, das Grundstudium ist natürlich sozusagen, also man lernt im Grundstudium viele, viele Basics, die ich dann aber immer weiterentwickeln kann und in verschiedenste Bereiche eine Anwendung haben. Also ich habe mir damals überlegt, ob ich Chemie oder Pharmazie studiere zum Beispiel. Und dann war jetzt für mich persönlich der Entscheidungspunkt, dass ich gesagt habe, naja, aber mit der Chemie kann ich ja immer noch in die pharmazeutische Forschung zum Beispiel gehen.
Mhm.
Habe ich jetzt am Ende nicht gemacht, ist ja am Ende dann auch nicht so wichtig, aber ich kann eben in die pharmazeutische Forschung, medizinische Forschung, Spezialchemikalien, also Chemie steckt ja am Ende überall drin. Ne?
Mhm.
Und kann damit ganz viel machen. Insofern würde ich das auch immer wieder empfehlen.
Das heißt, man hat nach wie vor gute Jobaussichten und ich glaube, man kann auch wirklich was bewegen, ne? Gerade in dieser Transformation zur grünen Chemie, Stichwort Impact. Ne? Viele denken immer so, Chemie, das ist so schmuddelig und dreckig und giftig und nochmal vielleicht Plädoyer nochmal abschließend für die Chemie, für die grüne
und
Chemie.
Und vielleicht auch fürs dann doch nochmal quasi was Unternehmen draus machen. Also.
Ja.
Den Weg, den du ja auch gegangen bist.
Genau, also ja, wir haben heute das beleuchtet, was sozusagen diese Transformation bedeutet. Aber es fängt alles mit einer guten Basis an Ausbildung. Und Chemie ist halt im Grunde eine Sprache, ja, die Sprache der Moleküle. Und man kann in unterschiedliche Richtungen, wie du es eben auch gesagt hast, Dinge bewegen und sich immer weiter bilden, immer weiter qualifizieren, um bestimmte Prozesse zu verstehen und auch zu kommunizieren. Es ist ja, wie du eben auch schon hast anmerken lassen, so ein bisschen unser Problem, dass die Chemie in der öffentlichen Wahrnehmung immer so ein bisschen Stiefkind ist und immer verbunden ist mit dem Thema künstlich. Ja, das ist natürlich, wenn man jetzt so mal die Weltwirtschaft anschaut, wenn man die Problematik Klimawandel und Mikroplastik anschaut, schon so der Fall. Ja, aber man muss dann eben, also mein Plädoyer ist immer, dass die jungen Leute sich versuchen, dort einzubringen und zu lernen, wie man eben sozusagen die Industrie mit neuen Ideen bereichern kann, um auch die Grundproblematik hier zu lösen oder seinen kleinen bescheidenen Beitrag dazu zu liefern. Und das tun wir eben auch hier in unserem Standort mit dem kleinen Scale-Up. Das ist nur ein kleiner Beitrag, das ist eine kleine Stellschraube, ja, in einem großen Gefüge. Und das ganz große Gefüge ist teilweise ein bisschen oft frustrierend. Ja, ich will jetzt hier gar nicht große Reden schwingen zum Thema der Diskussion zu Energiepreisen in Deutschland und der Konkurrenzfähigkeit.
Das wird eine lange Diskussion, wenn wir das anfangen.
Das können wir jetzt hier nicht anfangen und ich bin auch nicht der Richtige, der das wirklich kann. Ja, aber wir müssen eben versuchen, mit den Innovationen dort nach und nach unsere Industrie zu durchdringen und zu versuchen, es so zu gestalten, dass es dann aber auch sozusagen kostenmäßig funktioniert und dass die Gesellschaft und auch ja, die Öffentlichkeit das als positiv wahrnimmt. Und ja, und dass die Dinge eben nicht so zerredet werden, wie sie oft zerredet werden in der Öffentlichkeit.
Ja. Das ist eine schöne Überleitung mal zu einer Abschlussfrage. So dein ganz oder euer ganz persönlicher Wunsch für eure Tätigkeit, für eure Rolle und für den Standort oder Zukunftsort Berlin Südwest. Was wünscht ihr euch? Oder was wollt ihr in den nächsten 2 Jahren geschafft haben?
Also in den nächsten 2 Jahren sollten, da würde ich gerne sehen, dass praktisch, also sagen wir mal, erstmal die ganze Infrastruktur mit Leben erfüllt wird. Ja, dass dort also wirklich Firmen sich ansiedeln, in einer guten Mischung aus Start-up-Firmen und auch etablierten Firmen. Dass es Beispiele gibt, die eben diesen Transfer schaffen. Dass also tatsächlich mal Produkte aus einer Anzahl von Startups dann in den Anlagen von großen Firmen sich wiederfinden und Produkte vielleicht auf den Markt kommen. Und das wäre mein Wunsch, zu sehen, dass eben gerade diese Translation, diese Transformation am Standort Südwest dann auch mal funktioniert und wir das mit bestimmten Beispielen, die die Öffentlichkeit dann als positiv wahrnimmt, auch belegen können.
Ja. Das wird von Berlin Südwest aus die Welt verändern.
Ja,
und nicht kleiner.
Ja.
Genau, also da kann ich mich nur anschließen. Es wäre natürlich schön zu sehen, wenn wir es in den nächsten 2 Jahren schaffen, dass die Transferprojekte aus den Universitäten vielleicht zum Beispiel dann im eröffneten FUBIC eingezogen sind und dort an ihren Unternehmen arbeiten oder wir auch sonst Forschungstransfer begleitet haben.
Mhm.
Vielleicht sind sie auch nicht ins FUBIC eingezogen, sondern im Zukunftsort Charlottenburg in die Chemical Invention Factory. Also auch da sozusagen gibt ja das Berlin-übergreifende Infrastruktur. Das wäre der eine Wunsch, dass wir das sehen und das geschafft haben und dass wir auch es noch stärker als jetzt geschafft haben, mit der chemischen Industrie zusammenzuarbeiten und in Kontakt zu kommen und an einem Strang zu ziehen.
Super, vielen Dank. Vielen Dank für die guten Schlussworte. Vielen Dank, dass ihr heute zur Verfügung steht für das Gespräch. Genau, und weiterhin frohes Schaffen. Wir werden es beobachten. Ganz tolles Projekt, insbesondere Scale Up Lab, aber auch natürlich das FUBIC, der Zukunftsort insgesamt, auf einem guten Wege. Ich denke, wir werden noch viel von euch hören.
Vielen Dank, dass wir heute hier sein durften.
Ja, danke auch an euch, an die tolle Moderation und hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Also auch danke. Und ich habe euch ja schon mal zur Eröffnung besucht. Und das nächste Mal, wenn ich komme zum Besuch, ist Full House. Da freue ich mich schon drauf.
Gerne.
Genau. Und alle Infos zu Professor Dr. Kai Licher, Dr. Svenja Herziger, zur FUB Innovation und dem Scale-Up Lab GreenCam sowie zum Zukunftsort Berlin Südwest findet ihr in den Shownotes. Und dann bis zur nächsten Folge.
Zukunftsorte Berlin. Der Podcast mit Madeleine Dietrich und Steffen Terberl.